HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Jim Avignon, Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Jim Avignon, er ist Maler und Musiker. Anfang der 90er Jahre ist er nach Berlin gekommen. Er ist eingetaucht in die Techno-Szene. Kunst und Leben sind bei ihm eine Einheit. 1998 dann hat er die Elektropop-Band Neo Angin gegründet. Avignon ist einer der erfolgreichsten deutschen Popkünstler, sein Wohnsitz derzeit New York. Guten Tag, Herr Avignon.
Guten Tag.
Wir werden in dieser Stunde über Ihre Kunst sprechen, die Bilder, Plakate, Poster, die Sie malen, über die Musik auch, die Sie aufführen. Sie sind ein Popkünstler, was auch immer das konkret bedeuten mag. Auch darüber werden wir sprechen. Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Ich bin bisher so eine Art Phantom, tauche auf und verschwinde. Was meinen Sie damit? Wie sieht das konkret auf, dieses Auftauchen und Verschwinden?
Ich will es mal so formulieren, während viele Künstler die Ewigkeit nie ganz aus dem Hinterkopf herausbekommen, also im Grunde bei allem, was sie machen, doch der Wunsch besteht, dass für die Ewigkeit besteht, versuche ich genau den gegenteiligen Weg zu gehen, dass dann irgendwann, wenn es mit mir vorbei ist, auch eigentlich nichts mehr von mir wirklich da ist. Mir gefällt wirklich vielmehr das kurz mal da sein, einen Eindruck zu hinterlassen, einen Gedanken anzuregen und dann wieder weg zu sein.
Nehmen wir mal die vergangenen, sagen wir 3 Monate, 90 Tage. An wie vielen unterschiedlichen Orten waren Sie da? Können Sie sich da ungefähr dran erinnern? Waren das 5 Orte, waren das 15 Orte oder haben Sie überhaupt gar keine Vorstellung?
Das waren vielleicht 10 Orte. Also ich war in Berlin, in Moskau, in Spanien, in Paris, in Hamburg, in Stuttgart. Es kann wesentlich dicker kommen. Ich bin durchaus für meine Reisefreudigkeit bekannt, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der es nicht auch sich ein paar Wochen lang mal an einem Ort gemütlich machen könnte.
Aber auftauchen in einem Ort, dann etwas machen, eine Aktion machen, malen, Musik aufführen und dann wieder abtauchen, verschwinden, was Neues gründen. Das ist verbunden mit einem großen Tempo.
Warum nicht?
Sie wirken aber gar nicht so irgendwie unruhig, nervös. Sie wirken ganz bedächtig, Herr Avignon.
Vielleicht, weil ich damit praktisch schon meine Lebensform gefunden habe und die jetzt ganz gelassen ausleben kann. Der Ort, an dem ich mich am glücklichsten fühle, ist tatsächlich, wenn ich mich mit dem Zug von einem Ort zum anderen bewege und dort während der Fahrt Bilder für weitere Ausstellungen male. Ich bewege mich ja gleichzeitig und sitze trotzdem ganz gemütlich in meinem Großraumabteil am Tisch.
Beobachtet von anderen Leuten.
Für mich kein blende ich aus, findet auch gar nicht so arg statt. Also im Grunde bin ich in all den Jahren vielleicht 2-3 Mal im Leben angesprochen worden im Zug.
Aber Sie malen da, also nicht nur im Skizzenbuch, sondern Sie haben da auch
es ist tatsächlich
ein bisschen Platz.
Tatsächlich mein bevorzugter Ort zu arbeiten. Möglicherweise, dass dort der Ideenfluss am stärksten katalysiert ist. Vielleicht auch nur einfach, weil ich dort irgendwie zur Ruhe komme. Es ist fast immer schon ein fester Bestandteil, wenn ich eine Ausstellung mache, dass ich auf dem Weg zum Ort die Bilder noch fertig male im Zug.
Das heißt, wenn Sie losfahren, wissen Sie noch gar nicht, was Sie am Ende dann im Gepäck haben.
Das stimmt nicht ganz. Ich habe natürlich, ich will mal sagen, 90% bestehen schon, aber das i-Tüpfelchen, sei es, dass ich noch ein paar kleine Sachen dazu mache, sei es, dass ich die Titel noch draufschreibe. Natürlich kann ich im Zug keine 3x3 Meter großen Bahnen ausrollen, aber ich habe immer auch ganz gern ein paar kleinere Arbeiten auf Pappkarton mit dem Repertoire und die mache ich gerne im Zug fertig.
Große Bahnen in der Bahn, das wäre natürlich ein schöner Slogan.
Wäre eine schöne Sache, aber so weit ist es noch nicht.
Mit der Bahn haben Sie aber noch nicht zusammengearbeitet.
Um eine kleine Anekdote zu erzählen, ein Fernsehteam vom N3 wollte das mal filmen, ich im Zug arbeite und die haben tatsächlich mal einen ganzen Großraumwagen gemietet für mich. Hatten mich am Abend vorher im Club beim Malen gefilmt und wir waren dann um 8 am Bahnhof verabredet. Wer verschlafen hat, war ich. Die sind dann ziemlich sauer, einfach ohne mich im Zug zurückgefahren, weil er schon bezahlt war und das Ganze wohl auch ziemlich teuer war. Es ist jedenfalls bis jetzt noch nicht festgehalten worden, wie es wirklich dann aussieht, wenn ich male im Zug.
Jim Avignon, Sie haben geschildert, dass Sie sehr viel unterwegs sind. Daraus abgeleitet die Frage, Heimat, ist das ein Begriff, mit dem Sie was anfangen können?
Nur bedingt. Also, wie Sie ja schon gesagt haben, wohne ich seit 5-6 Jahren in Brooklyn. Und fühle mich dort eigentlich auch schon ziemlich zu Hause. Ich habe aber die eigenartige Angewohnheit, es reicht schon 2-3 Tage an einem Ort zu sein, um mich dort eigentlich fast schon zu Hause zu fühlen. Ich bin da beunruhigend anpassungsfähig an Orte, beziehungsweise ich bin einfach so reiselustig, dass ich mich auf der Reise zu Hause fühlen kann. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt gerade in Berlin mich nicht zu Hause fühle. Gut, ich habe ja 15 Jahre hier gewohnt, aber auch als ich in Moskau war bei Freunden, mich durchaus schnell akklimatisiere.
Wir müssen dazu sagen, dass wir dieses Gespräch in Berlin führen.
Ja.
Jim Avignon, das, was Sie sagen, dieses schöne Wort reiselustig sind Sie, das würden Sie dann als eine Qualität beschreiben oder als eine Schwäche?
Je nach Gemütslage. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, das ist für mich das Lebenselixier und viel Reisen kostet ja auch meistens ein bisschen was. Wenn ich die Mittel habe, mache ich es gerne. Auch wenn ich, also sei es beruflich, sei es privat, aus Neugierde andere Länder kennenzulernen. Manchmal artet es einen Stress aus und man wünscht sich, länger an einem Ort verweilen zu können. Aber ich kenne es von mir, wenn ich zu lange an einem Ort bin, also sei es mal länger als 2 Monate, packt mich eine gewisse Unruhe. Und zumindest in Gedanken plane ich da neue Reisen und gehe auf Google Earth und schaue mir Orte an, was man so machen würde, ja.
Jetzt sollten wir mal den Hörerinnen und Hörern so einen kleinen Eindruck geben von dem, was sie malen, was sie machen. Das ist natürlich schwierig, am Radio zu erklären. Wie würden Sie denn Ihre Bilder beschreiben? In der Berliner Zeitung stand kürzlich, das sei Kunst zwischen Pop, Politik und Picasso. Trifft diese Beschreibung zu?
Das finde ich schon erstaunlich clever formuliert. Vor allem, weil es jetzt gut bis auf den Aspekt Picasso relativ sich von der Form entfernt und auf den Inhalt geht. Ich würde sagen, ich bin mit der Referenzquelle Pop, fühle ich mich am meisten zu Hause. Allerdings nicht im Andy Warhol'schen Pop-Art-Sinn, sondern eher über den Umweg Popmusik wieder zurück in die Kunst geholt. Pop als Lebensgefühl durch Kunst vermittelt, finde ich mich wieder. Formell kann man sagen, es ist zum Teil motivlich aus der Comicwelt. Es ist zum Teil, ja, wenn man sagen, deutscher Expressionismus, George Grosz bis Dix mit dabei.
Da gibt es ja Bilder, da zitieren Sie geradezu George Grosz zum Beispiel.
Mein persönlicher Lieblingsmaler ist jetzt aber komischerweise Rousseau, den man jetzt bei mir nicht so finden würde, den mag ich wegen seiner Ideenwelt. Inhaltlich versuche ich eine Balance zwischen, wenn man sagen, heiteren und schweren Themen zu finden, und zwar bei jedem Motiv. Also im Grunde gibt es bei mir nichts Heiteres, ohne auch das Wissen, dass es eine dunkle Seite gibt und umgekehrt aber auch kein schweres Motiv, ohne dass es nicht zumindest die Farben auch ein Wissen um die heitere Komponente zulässt.
Ich habe einige Poster dabei aus einem Buch, das jetzt in Berlin erschienen ist, im Zusammenhang mit einer Jim Avignon-Retrospektive. Das Buch ähnelt so ein bisschen einem Kalender, also man kann ihn aufhängen, dieses Buch, und man kann dann die einzelnen Seiten je nach Gusto, je nach Laune dann auch umdrehen. Ein Poster, das trägt die Überschrift U-Kunst und etwas kleiner darunter Kurator Killer steht da. Vielleicht können Sie mal ganz kurz beschreiben, was auf diesem Poster zu sehen ist und was Sie dazu inspiriert hat, das genau so zu gestalten.
Vielleicht noch mal kurz ein bisschen ausgeholt. Im Buch sind Reproduktionen von Flyern und Postern, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. U-Kunst Kurator Killer war ein Laden, den ich Mitte der 90er in Berlin in Oranienburger Straße für ein paar Monate ins Leben gerufen habe. Es sollte, ich will mal sagen, eine Art Produzentengalerie, bei der ich mein gesamtes Umfeld, meinen Bekanntenkreis, all die Künstler, die sich jetzt im, wenn man sagen, klassischen Galerienbetrieb nicht wirklich aufgehoben gefühlt haben, einfach eingeladen habe, mir ihre Arbeiten zu bringen, die ausgestellt habe. Ich habe dafür den Namen U-Kunst, analog zur U-Musik.
Unterhaltende
Musik. Ein bisschen als Provokation, weil ich ja praktisch damit alle andere Kunst als E-Kunst klassifiziert habe und im Grunde einfach eine für wirklich jeden verständliche Abgrenzung oder sagen wollte, unser Ansatz kann anders sein.
Und U-Kunst braucht keinen Kurator, deswegen U-Kunst.
Kurator Killer war, es gab in den 90ern, gab es auf einmal das Berufsbild des Kurators. Davor war im Allgemeinen der Künstler selber dafür zuständig, die Ausstellung zu machen. Auf einmal gab es eben einen Kurator, der dem Künstler dann gesagt hat, mach so, mach so. Das war im Grunde einfach eine sehr profane Provokation, um ja, den Kunstbetrieb so ein bisschen an den Karren zu fahren. Auf dem Bild sind jetzt diverse, ich würde mal sagen, Kunstgenres, ernstzunehmende und weniger ernstzunehmende und auch zum Teil selbst erfundene, von abstrakter Kunst, klassischer Kunst, Underground Art, Cheap Art,
Deko-Art.
Deko-Art, die ja jetzt im Kunstbetrieb nicht so viel verloren hat, aber garantiert doch auch immer wieder gefunden werden kann. Business-Art, Clubkunst, wie sie in den 90ern von anderen und von mir auch gemacht wurde. Hippie-Art, im Grunde, das war ein sehr spielerischer Ansatz, das ganze Schubladendenken im Kunstbetrieb ein bisschen auf die Schippe zu nehmen.
Und zu diesem Genre haben Sie jeweils ein kleines Bild gemalt, Emblem gemalt.
Ja.
Aber nicht in dem jeweiligen Stil, sondern Sie machen sich sozusagen kommentierend darüber lustig,
ja,
so ein bisschen.
Ja.
Sie nehmen es ein bisschen auf die Schippe.
Ja.
Wie entstehen denn Ihre Bilder? Konzipieren Sie die vorher, Herr Avignon, oder führen Sie die beim Malen erst aus?
Ich bin da sehr, gehe da sehr analytisch vor. Ich nehme den Pinsel erst in die Hand oder den Stift, wenn im Grunde eine relativ klare Idee da ist, was aufs Papier soll. Auf allen meinen Wegen habe ich ein kleines Büchlein dabei, wo in unregelmäßigen Abständen kleine Notizen und kleine Skizzen reinkommen. Eigentlich nur für mich lesbar, jetzt kein Skizzenbuch im eigentlichen Sinne. Das sind wirklich nur kleine Briefmarkengroße, 3-Strich-Gedankenskizzen. Die ruhen dann dort manchmal einen Tag, manchmal einen Monat, manchmal ein Jahr. Wenn dann Bedarf da ist, was Neues zu malen, sei es, weil eine Ausstellung ansteht, sei es auch einfach nur, weil eine zündende Idee kommt, gehe ich das Buch durch und versuche eine Idee auszuarbeiten im Kopf, also ohne, dass ich die nochmal als Skizze mache und weiß dann eigentlich schon ziemlich genau, wie die aussehen wird, bevor ich mit dem Pinsel anfange. Ich bin eigentlich kein Maler im eigentlichen Sinne. Ich denke, ein Maler liebt die weiße Leinwand oder manche fürchten sie auch, aber im Grunde versucht er möglichst unbefangen daran zu gehen und das Bild erst beim Prozess des Malens entstehen zu lassen. Also die ganze Kreativität geht in den malerischen Prozess. Bei mir geht die Kreativität in den Ideenfindungsprozess. Das Malerische ist dann eher Handwerk.
Bilden Sie irgendwie künstlerisch die Wirklichkeit ab oder kritisieren Sie die Wirklichkeit auch? Nehmen Sie Stellung dazu?
Beides. Also ich würde mal sagen, tendenziell muss ich doch zu allem immer auch noch meinen Senf dazugeben, beziehungsweise es kommentieren. Insofern bei der reinen Abbildung bleibt es selten, beziehungsweise manchmal genügt es ja, etwas abzubilden, um schon darauf hinzuweisen. Also ich erinnere mich, ich hatte vor 2 Jahren ein Bild Bad News from Africa. Das waren einfach eine Gruppe mit Leuten, die auf Baumstämmen saßen, ohne Hände und Füße. Als Kommentar zu ja den wirklich schrecklichen Dingen, die man ja eigentlich immer wieder in den Medien über die ganzen Konflikte in Afrika liest, dass dann dort wirklich eben Leuten Arme abgehackt werden, weil sie vielleicht beim falschen Stamm sind oder die falsche Religion haben. Das ist jetzt kommentiertes, obwohl der Titel Bad News kommentiert es natürlich dann auch schon, aber manchmal reicht die Darstellung oder die Art der Darstellung, um schon seine Meinung dazu letztendlich kundzutun.
Noch eine Abbildung ist ja auch eine Chimäre, das geht ja gar nicht, weil man ja immer schon durch die Wahl der Perspektive irgendeine Stellung bezieht. Ich glaube, Herr Avignon, es ist Zeit für etwas Musik. Musik von Jim Avignon. Sie haben die Band Neo Angin gegründet, das hatte ich vorhin schon gesagt. Neo Angin, das sind Hustenbonbons, die Halsschmerzen und Heiserkeit ein wenig lindern sollen. Was hat es mit dieser Band auf sich?
Mitte der 90er war ich kurzfristig mal als Künstler in einem kommerziellen Karrierehoch. Ich habe alles, was ich an Designs und Illustrationsjobs angeboten bekommen habe, angenommen und war in der befremdlichen Situation, etwas zu viel Geld zu verdienen und dadurch von meinem eigentlichen Ansatz entfremdet und dachte, ich sollte eine Kunstpause machen und habe dann angefangen, Musik zu machen. Nicht wirklich mit der Absicht, das als zweites Standbein zu entwickeln oder zu etablieren. Ich habe mir den Bandnamen Neo Angin gegeben, weil ich damals mit großer Begeisterung eben diese großen roten Hustentabletten geschluckt habe. Nicht, weil ich wirklich Husten hatte oder weil ich die brauchte, sondern auch eher als ironischer Kommentar dazu, dass in meinem ganzen Techno-Club-Umfeld einfach wahnsinnig viele Pillen geschluckt wurden. Ich selber aber jetzt nun tatsächlich kein großer Pillenschlucker bin oder im Grunde diese Hustentabletten als Parodie auf die ganzen anderen Pillen, die geschluckt werden, eben genommen habe. Ja, ich dachte, der Name existiert für ein halbes Jahr und dann ist er da weg, aber jetzt gibt es mich schon seit über 10 Jahren als New Angin.
Eine One-Man-Band.
Eine One-Man. Manchmal bin ich auch mit Schlagzeuger unterwegs, vor allem in Russland. Das kommt daher, dass ich bei meiner ersten Russlandreise nicht alleine reisen wollte und dachte, ich lade einen Freund ein, als Bodyguard mitzukommen, der aber eigentlich hauptberuflich Schlagzeuger ist und meinte, wenn ich schon dabei bin, dann kann ich auch gleich Schlagzeug spielen. Manchmal bin ich auch mit Freunden auf der Bühne, aber eigentlich bin ich als Einmannband unterwegs.
Eins ihrer Alben heißt Unhappy House, daraus wollen wir einen Titel hören, It's Not Easy Being Easy. Warum, Jim Avignon, haben Sie diesen Titel gewählt?
Wenn ich den live spiele, kündige ich ihn gern als eine Art Abhandlung über Fluch und Segen des Alleinunterhaltertums an. Es geht darum, als Entertainer oder als Einmannband, ich bin ja die Aufgabe zu haben, sein Publikum zu unterhalten und dass das, je nachdem, an welchen Ort man gerät, durchaus auch eine ganz schöne Kraftakt, eine Anstrengung sein kann. Der zweite Grund ist der, ich habe mich in dieser Zeit, als ich das Album rausgebracht habe, gerade so ein bisschen vom Berlin inhaltlich verabschiedet und das auch in diesem Song kommentiert. Berlin hat sich ja sehr angestrengt, als Partystadt sich international zu etablieren. Manchmal funktioniert das, manchmal ist aber mehr die Anstrengung, finde ich, sichtbar. Und in dem Song diagnostiziere ich eigentlich auch, dass es mit der Unterhaltung bald in Berlin bergab gehen kann, mit dem Satz Berlin Town is going down, für den ich dann auch zu Recht ziemlich angegriffen wurde.
Schelte bezogen.
Also viele Bekannte aus der Szene meinten, also wenn du das singst und denkst, dann kannst du auch wirklich gleich abhauen, habe ich dann auch gemacht. Nichtsdestotrotz finde ich, dass ich zu Recht den Wechsel einer Kultur, in der alle für alle was, also alle gleichzeitig Konsumenten und Produzenten waren, zu einer Dienstleistungs-Unterhaltungsindustrie, die man eigentlich jetzt hauptsächlich in Berlin findet, in dem Song kommentiert habe.
Das werden wir jetzt hören. It's Not Easy Being Easy von und mit Jim Avignon. Jim Avignon mit dem Titel It's Not Easy Being Easy. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Popkünstler Jim Avignon. Gastgeber ist Eckart Röhlke. I don't want to change my life, so heißt es in diesem Song, Herr Avignon. Lassen Sie uns über Ihr Leben sprechen, über Ihre Biografie. Und das ist ja gar nicht so ganz einfach.
Um nochmal einzugreifen, heißt I don't want to change my life for you. Das heißt, im Grunde möchte ich so bleiben, wie ich bin und mich nicht jetzt unbedingt den neuen Gesetzmäßigkeiten anpassen.
Aber das For You ist in Klammern. Ne?
Ja, aber gesungen wird es immer sehr enthusiastisch. Okay, stimmt, es ist im Original in Klammern.
Jim Avignon, Ihre Biografie, Ihr Lebenslauf. Jim Avignon ist ein Künstlername. In einer Biografie konnte man lesen, dass Sie als Christian Reis am 24. Dezember 1966 geboren wurden. Alles Quatsch, haben Sie mal zu diesem Anfang Ihres Lebens gesagt. Fake könnte man das auch auf Neudeutsch bezeichnen. Sie sind also nicht Jim Avignon und auch nicht Christian Reis. Da muss ich natürlich als Journalist selbstverständlich die Frage stellen, wer sitzt mir da gegenüber?
Ein Geist, der gerne auftaucht und verschwindet.
Können Sie es ein bisschen präzisieren? Konkret,
also ich bin jetzt im Studio am Mikrofon, wahrscheinlich schon Jim Avignon, der über sein künstlerisches Wirken und Nichtwirken spricht. Ich trenne aber ganz gern zwischen mir als öffentlicher Person und mir als Privatperson. Insofern fand ich es völlig legitim, über mich als Privatperson die eine oder andere Unwahrheit ins Netz zu stellen, in Interviews zu sagen, eine falsche Fährte zu legen, ja.
Also Jim Avignon, das ist eine Kunstfigur.
Ja.
Haben Sie die Rolle geplant?
Nein. Um die Wahrheit zu sagen, es gab noch nicht mal wirklich die Absicht, einen Lebenslauf als Künstler einzuschlagen. Tatsächlich war ich Altenpfleger als Zivildienstleistender und habe dann verlängert und bin dann durch eine etwas unglückselige Verkettung von Umständen rausgeworfen worden. Ich hatte damals es als Schriftsteller versucht und hatte ein Band mit Kurzgeschichten über mein Dasein, über meinen Job in Schallplattenläden verkauft. Also schon damals auch die Nähe zur Musik gesucht. Das einzige jemals verkaufte Exemplar hat sich ein Redakteur eines Stadtmagazins gekauft, der daraus einen großen Artikel gemacht hat, der dann wiederum bis zur Direktion des Altenheims gelangte, die dann empört waren, dass ich interna aus meinem Berufsleben so mir nichts, dir nichts zu Literatur versuche zu verarbeiten. Ich bin also hochkant rausgeflogen und war dann ja so ein halbes, dreiviertel Jahr ein süßer Müßiggänger, der sein Erspartes aufbrauchte. Mich hat es dann nach Köln verschlagen und eine Bar, in der ich gerne mal ein Bier getrunken habe, mit dem Barkeeper war ich auch befreundet, der erzählte mir, so ein Mist, der Künstler für die nächste Ausstellung ist mir abgesprungen, die soll doch schon übermorgen sein. Und ich meinte, kann ich dir bis übermorgen malen? Ich wusste, ich kann malen, ich hatte aber bestimmt ein, zwei Jahre lang gar nichts mehr gemalt. Hab dann in zwei Nächten die Bilder gemalt, die dort aufgehängt. Und zwei Tage später will ich mit Freunden vorbei meine Bilder zeigen, da waren die schon da weg. Ich dachte erst, er hat die wieder abgehängt. Nein, ein Schweizer Galerist war, weil zur gleichen Zeit gerade Kunstmesse in Köln war, in der Bar und hat die von der Wand weggekauft. Der Kölner Kneipier hat mir 2000 Mark in die Hand gedrückt, meinte, hier dein Lohn. 2000 Mark war für mich damals enorm viel Geld. Also ich war gewohnt, mit 200 Mark im Monat auszukommen. Und ich habe eins und eins zusammengezählt und dachte, wenn das so einfach geht, dann mache ich das mal eine Weile. Habe mir in verschiedenen Städten Deutschlands Bars rausgesucht. In München das Café Größenwahn, in Frankfurt das Café Eckstein, in Berlin das Café Swing und in Köln eben das Sixpack. Und habe Ausstellungen rotieren lassen. Damals gab es von der Deutschen Bahn die Option, dass man mit einem Tramper Monatsticket, das hat glaube ich 220 Mark gekostet, einen Monat lang alle Strecken fahren konnte. Und schon damals habe ich meine Vorliebe fürs Bahnfahren entwickelt, bin dann gern in München frühstücken gegangen, war mittags in Frankfurt und habe abends in Hamburg mit Freunden Konzerte besucht. Und das ging 2 bis 3 Jahre lang so. Damals hatte ich mir für dieses Buch den Namen Jim Avignon gegeben, hatte aber diverse andere Namen auch noch im Gepäck. Also damals wollte ich einfach für jede Ausstellung ein neues Pseudonym wählen, auch um mir die Tür offen zu lassen, mir wirklich ständig was Neues auszudenken, eben mal abstrakt zu arbeiten, mal als Performancekünstler, mal als Schriftsteller, mal als Musiker. Die ganzen anderen Namen waren so schnell vergessen, wie sie erfunden waren. Der Jim Avignon war dann irgendwie mir schon voraus. Ich erinnere mich, dass ich in Frankfurt mich vorgestellt habe und dann meinte, ah ja, du bist doch der Jim Avignon. Dann war schon klar, der Name hat sich irgendwie verselbstständigt und so ist es auch geblieben.
Sie haben ja schon beschrieben, Herr Avignon, mit welcher großen Geschwindigkeit Sie teilweise zumindest arbeiten können. Mehrere Bilder am Tag, die Sie schaffen. Machen Sie das, weil Sie da geübt drin sind oder ist das Ihr Naturell, so schnell zu zeichnen?
Also es ist bestimmt ein Wesenszug, dass ich eine gewisse Begeisterung daran habe, Dinge besonders schnell zu erledigen. So ein Sport, den man sich als 10-Jähriger ausdenkt, kann ich es schaffen, 100 Briefmarken in 10 Minuten auf Briefumschläge zu kleben, zum Beispiel, ja? Oder kann ich es schaffen, in 10 Minuten 30 Taschen irgendwo hochzutragen? Also, irgend so ein Quatsch mache ich nach wie vor gerne. Ist zum Teil total albern. Bestimmt hat es aber damit zu tun, dass es mir manchmal Spaß macht, in einem Abend eine komplette, wenn man sagen, Club-Deko, 10 Bilder, 2x2 Meter zu Papier zu bringen und hängen zu sehen, macht mir manchmal Spaß. Es kann auch ein Fluch sein, wenn ich weiß, ich habe nur noch 3 Tage bis zur nächsten Ausstellung und muss 20 gute Arbeiten fertig bekommen und die sind einfach noch nicht da. Aber es gibt auf jeden Fall manchmal diese Laune, dieses sportliche Element, schnell zu sein. Gibt mir physische Befriedigung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nicht manchmal auch gerne einen umgekehrten Weg wähle und eine Woche an einem Bild arbeite oder ein Bild weglege und nach 2 Wochen wieder rausnehme, weitermache.
Ein englisches Magazin hat mal geschrieben, Jim Avignon malt schneller, als man im TV die Sender wechseln kann. Ist Geschwindigkeit eine Qualität?
Ich würde mal sagen, gemeinhin ist Geschwindigkeit ganz bestimmt keine Qualität. Meine Mutter regt sich wahnsinnig drüber auf, dass es immer wieder in Artikeln über mich auftaucht, dass ich so schnell arbeiten würde, weil für sie ist es in jedem Fall was Abwertendes. Die reine Geschwindigkeit an sich ist in der Kunst ganz bestimmt keine Qualität. Es gilt, sie natürlich mit entsprechend guten, sinnstiftenden Inhalten zu füllen. Hm. Erst dann kann daraus eine Qualität werden.
Sie haben sich aber mal selber als der schnellste Maler der Welt der schnellste Maler von Berlin oder wie auch immer, aber ziemlich superlativ.
Das war jetzt natürlich auch um das Bild dieser Comicfigur, der schnellste Maus der Welt. Es war in meinen Anfangsjahren ein Sport, so ziemlich jede heilige Kuh im Kunstbetrieb auf die Hörner zu nehmen, beziehungsweise jedes rote Tuch im Grunde, die Geschwindigkeit, das Inhaltliche, die Liebe zum Pop, das Farbige, also im Grunde alles Tabus in der Kunst, genau das so zu machen. Natürlich muss ich sagen, also so, ich kann 100-mal schnelles Bild malen und kein einziges davon ist gut, davon ist keinem geholfen. Aber ich kann tatsächlich, und ich habe es eine Zeit lang auch als Live-Maler gemacht, am Frühabend in eine große weiße Halle gehen und am Ende des Abends ist sie voll. Und tatsächlich sind dann vielleicht auch Motive dabei, die gut aussehen. Und das ist dann trotzdem auch wieder ein Talent. Und tatsächlich, es macht mir auch Spaß.
Das ist dann so eine Art Schaffensrausch, in den Sie dann geraten. Ja. Geschwindigkeit spielt in der Techno-Welt ja auch eine ganz große Rolle. Das ist ein wesentliches Charakteristikum dieser...
Ich würde sagen, Geschwindigkeit spielt ja eigentlich in sehr vielen Welten, außer jetzt der Kunstwelt, eine große Rolle. Also angefangen beim Sport bis zur Automobilindustrie, bis zu den Medien. Also im Grunde, wir leben ja in einer reinsten Höchstgeschwindigkeitswelt jetzt heutzutage. Und ich würde mal sagen, ich kann auch schnell reagieren. Vielleicht passiert irgendwas und 3 Tage später kann ich ein Bild, das dazu Stellung nimmt, in der Ausstellung hängen haben. Das ist nicht zumindest doch auch ein kleines Plus.
Ich habe vorhin verstanden, Herr Avignon, dass Sie nicht so viel über Ihr privates Leben erzählen wollen, sondern dass Sie über die Kunstfigur Jim Avignon sprechen wollen. Trotzdem die Frage, wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf zum Beispiel von Jim Avignon aus? Gibt es den?
Nein. Also
anders gefragt, gibt es einen Tag-Nacht-Rhythmus?
Auch nicht. Ich kann bis um 2 im Bett liegen, ich kann aber auch, so wie heute Morgen, um 7 Uhr morgens aufstehen, bis um 10 Uhr bereits einen Flyer fertig gestaltet haben und zur Druckerei schicken. Was mir nicht gefällt, ist eine Routine, wochenlang dasselbe machen zu müssen.
Wir führen dieses Gespräch am Tag, es ist hell draußen, wir könnten es genauso gut nachts um 4 Uhr machen.
Vielleicht wäre es dann sogar noch blumiger.
Hat sich Ihr Leben geändert, seit Sie vor einem Jahr Vater geworden sind?
Auf jeden Fall.
Eine private Frage, sorry.
Ja, da kommen wir auch schon zum kniffligen Teil. So ein Töchterchen wie in meinem Fall ist jetzt ja nicht per se genauso glücklich wie ich damit, jeden Tag einen anderen Ablauf zu haben, sondern durchaus glücklicher, wenn man möglichst jeden Tag den gleichen Ablauf hat, also zur gleichen Zeit aufsteht und zur gleichen Zeit Mittag isst. Und ich würde mal sagen, das unter einen Hut zu bekommen, war für mich eine harte Nuss. Ich hab's, denke ich, so bin dabei, es zu schaffen, dass es für beide Seiten, für mich und für mein Töchterchen, einigermaßen zufriedenstellend ist. Aber es ist nicht einfach.
Aber es gibt ja nicht nur den Vater und das Töchterchen, sondern es gibt auch die Mutter.
Ja, es gibt vor allen Dingen auch das klassische Rollenmodell. Mutter kümmert sich um den Nachwuchs und Vater ist die ganze Zeit beruflich unterwegs. Und das versuche ich wirklich ganz extrem zu vermeiden. Also ich habe letztes Jahr so gut wie gar keine Reise unternommen, um zumindest im ersten Jahr wirklich mal die ganze Zeit da zu sein. Und auch jetzt sind wir zu dritt hier in Berlin für 2 Monate. Soweit es geht, ist die Familie bei den Reisen mit dabei. Das heißt, umgekehrt, ich kann jetzt auch nicht mehr so wild hin und her reisen, wie ich das früher gern gemacht habe, weil ab einem gewissen Pensum ist die Familie einfach mit Reisen strapaziert. Ich treffe mich auch gleich mit der Familie hier draußen vorm Studio und wir machen einen Spaziergang. Also mir ist es einfach sehr, sehr wichtig, die Familie mitzuerleben. Also auch mitzubekommen, im Moment passiert da so viel. Also ich meine, das erzählt einem natürlich jeder, der gerade Kinder hat, dass jeden Tag was Neues passiert. Aber das ist eine Sache, das zu hören und das ist wirklich, also mir macht es großen Spaß.
Um da nochmal in diesem Bahnbild zu bleiben, Sie immer viel auf Reisen. Sie haben jetzt in Ihrem Leben eine Weiche gestellt.
Ja.
Ganz bewusst sozusagen. Ja. Sie hätten rechts fahren können, Sie
dazu muss ich auch aber sagen, links gefahren. Ich wollte schon lange Kinder. Ich bin aber jetzt ganz froh, dass es doch relativ spät passiert ist, weil ich jetzt nicht mehr dieses Ding habe, dass ich denke, oh Mann, jetzt würde ich gerne das und das und das erleben oder machen und kann es nicht, weil ich auf mein Kind aufpassen muss. Ich denke mir, hast du alles gehabt? Ich hatte wirklich 20 Jahre Party ausgehen, auf allen Hochzeiten tanzen, in der Welt herumfahren. Ich kann es mir wirklich jetzt mal ein paar Jahre lang schenken.
Jim Avignon, Sie haben zu diesem Gespräch eine ganze CD selber zusammengestellt, mitgebracht. Da sind, glaube ich, 10 Titel drauf, wenn ich das richtig sehe. Wir können natürlich wahrscheinlich nur ein oder zwei noch spielen.
Ja.
Ich denke, wir fangen einfach von oben an. Sagen Sie doch, was wir jetzt als nächstes hören.
Ich habe den Künstler Jeffrey Lewis, der der New Yorker Anti-Folk-Bewegung zugeteilt wird, mitgebracht. Mit ihm verbindet mich, dass er sowohl auch Maler als auch Musiker ist. Er wählt aber eine ganz andere Form, das zu kombinieren. Während ich Bühnenbilder und Masken dabei habe, hat er Blöcke, auf denen er die Songs in Bilder umgewandelt hat. Er hat sehr schöne Songs zur Geschichte der kommunistischen Revolution in China und Korea gemacht, auch diverse andere. Sein Lieblingssong von mir aber ist einer über einen sehr unglücklich Verliebten, der heißt Broken Heart.
Inside of me, every minute of the night and day, and all I do is try not to think of anything at all. If I can keep myself from thinking for the rest of my life, maybe I'll survive this fall. Oh, this fall, see how low I fell from where I was when I had you.
H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Popkünstler Jim Avignon. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Avignon, Sie waren 1992 bei der Documenta in Kassel und haben gearbeitet, gewissermaßen im Rahmenprogramm haben Sie gearbeitet. Was haben Sie da gemacht?
Hart gearbeitet, vielleicht auch noch so viel. Ich war mitnichten eingeladen zur Documenta. Ich bin einfach auf eigene Faust hingefahren, habe dort auf der großen Wiese vor dem Fridericianum auf einen Holzrahmen jeden Tag 3 Wochen lang ein 3x2 Meter großes Papier aufgespannt, darauf ein Bild gemalt und am Abend dann wahlweise Kinder, Rentner, Motorräder durchfahren, durchspringen lassen oder bin selber durchgesprungen. Also habe das Bild wieder kaputt gemacht.
Zerstört.
Und die Fetzen ans Publikum verschenkt.
Schnell geschaffen, schnell verschwunden. Was ist so Ihr Konzept?
Mir ging es dabei darum, einen sehr profanen, bildhaften Protest zu formulieren daran, dass in der Kunst alles zu schnell zur Ware wird. Ich wollte im Grunde mit dem Malen eines Bildes einen Wert schaffen und den Wert direkt wieder wegnehmen. Das Bild hätte ja fotografiert werden können, die Leute haben es gesehen, sich daran erinnern können, bleibt ja so gesehen erhalten, die Idee bleibt erhalten, nur der Wert ist dann zerstört und wieder weg. Ich hatte einfach das Gefühl, gerade auf der Documenta, die ja jetzt nun keine Verkaufsmesse ist, sondern wirklich eine große Kunstausstellung, bei der Visionen, Ideen formuliert werden sollen, dass trotzdem sehr viele Leute im Grunde nur die Frage beschäftigt, wie viel kostet das jetzt und warum eigentlich? Und ich wollte damit einfach provozieren, dass ich eben einen Wert schaffe und ihn wieder wegnehme.
Wo haben Sie sich da aufgestellt? Wo haben Sie diese Aktion gemacht?
Direkt vor dem Fridericianum, also auf dem Hauptplatz. Im Grunde habe ich jeden Tag damit gerechnet, dass mir jemand auf die Schulter klopft und sagt, sehr schön, aber jetzt bitte adieu. Es ist nicht passiert. Am allerletzten Tag hat mir jemand, der dort gearbeitet hat, gesagt, dass die Direktion darüber diskutiert hat und sie mich eben das haben machen lassen. Also sie haben entschieden, dass ich nicht vom Platz geschmissen werden soll. Es hat sich aber nie jemand dazu zu mir geäußert. Ich habe damals sehr, sehr, sehr vergeblich versucht, in irgendeine Zeitung die kleinsten Artikel dazu reinzubekommen, haben sich also alle komplett geweigert, darüber zu schreiben. 2-3 Jahre später sah es genau andersrum aus. Da wurden bis in den Spiegel hinein Artikel drüber geschrieben. Sehr oft wurde die Erwähnung, dass ich im Prinzip illegal dort aufgetaucht bin, unterschlagen. Also es sah so aus, als wäre ich von der Documenta gebucht gewesen,
Bestandteil,
wäre, um das zu machen. Ja.
Wie haben denn die Zuschauer reagiert oder die Documenta-Besucher?
Ich würde mal sagen, das war ein großer Spaß. Wenn man sagt Bilderzerstörung, gerät das schnell in den falschen Schuh. Das war jetzt keine wirklich martialische Aktion an sich.
Also nichts Aggressives in dem Sinne.
Also wenn 20 Kinder von 10 auf 1 runterzählen, dann losrennen, durchs Bild springen, ist das trotzdem wirklich eher eine lustige Sache. Also hatte der Jahre danach sehr damit zu kämpfen, dass ich Leute mich buchen wollten, um Bilder zu zerstören. Ich muss sagen, das geht mir völlig ab. Also ich bin kein destruktiver Typ. Es ging mir wirklich nur darum, mit dieser Aktion zu provozieren, Ausrufezeichen. Ich meine, ich war jung, ich war ein bisschen rebellisch. Es musste schon sein, was ein bisschen wehtut. Aber das Zerstören an sich geschah eigentlich jetzt auf eher heiterem Niveau.
In einem Ihrer Songs, Herr Avignon, heißt es, Me and the Establishment, we will never become friends.
Schöner Reim, ne?
Bedeutet das, Herr Avignon, bedeutet das, dass Sie ein Gegner des Establishments sind, wenn Sie kein Freund sind?
Es bedeutet eher, dass die Denkparameter einfach auf völlig verschiedenen Bahnen laufen. Ich bin in den letzten 20 Jahren einfach underground geschult und ich fühle mich dort auch wirklich aufgehoben und zu Hause. Ich tue mir schwer damit, etabliert zu werden. Also ich fühle mich da nicht wohl. Ich erkenne auch die Zeichen und Gesten und die veränderte Attitüde nicht an. Und insofern ist es jetzt nicht wirklich, es geht es nicht darum, eine Gegnerschaft oder einen Kampf zu formulieren. Ich habe durchaus Freunde, die komplett andere Lebensformen vorziehen. Ich habe auch Freunde, wo man sagen würde, die sind Teil des Establishments. Für mich selber habe ich die Entscheidung getroffen. Ich bin auf der anderen Seite zu Hause.
Und werden aber auch nicht angefeindet.
Ich werde aber auch nicht so ernst genommen, deswegen würde ich mal sagen. Also im Grunde ist es einfach in den Köpfen drin, dass man als Underground-Künstler anfängt und dann erfolgreich wird und das dann auch so mitnimmt. Diese beharrliche, letztendlich Verweigerung. Ich will, also ein Wesenszug ist, dass ich meine Kunst sehr günstig verkaufe.
Cheap Art.
Cheap Art, um ein Publikum mit einem kleinen Geldbeutel zu erreichen. Und da stoße ich doch immer wieder auf Unverständnis, die dann oft in einen, na, dann brauchen wir es auch nicht ernst zu nehmen. Wenn er gar nicht erfolgreich werden will, dann spinnt er halt einfach. Ich selber bin der Meinung, das hat durchaus Hand und Fuß, meine Philosophie. Und das ist durchaus, also ich sehe es jetzt als eine Art Statement zur Gesellschaft. Ich denke, eine Kunst, die sich jetzt zumindest, was ihre Vermarktung betrifft, ausschließlich an das reichste, oberste Segment richtet, ist veraltet. Ich sehe mich als demokratischer Künstler, der eben alle Geldbeutel ansprechen will, sagen wir es mal so. Insofern nehme ich es selber ernst, aber ja.
Ist das denn schwierig, sich da nicht vereinnahmen zu lassen? Müssen Sie da so eine Art Abwehrkampf auch führen? Es gibt da sicherlich Galeristen, die auf Sie zukommen oder Künstler, die sagen, mach lieber weniger
und verkauf
es teurer.
Da haben alle was davon. Eine elegante Methode ist eben auch das Auftauchen und Verschwinden. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin in dieser Schublade nicht zu Hause, dann bin ich auch einfach weg und nicht mehr erreichbar.
Wir haben vorhin, Herr Avignon, über das Kulturestablishment gesprochen und Ihre Reserviertheit diesem Betrieb gegenüber. Wir sollten vielleicht nochmal auf ein Plakat zu sprechen kommen, das ich auch mitgebracht habe hier im Studio. Who is afraid of a friendly capitalism? Und darauf ist eine Dollarmünze zu sehen und eine Uhr. Und die beiden kämpfen miteinander, so in Banditenform. Was steckt hinter diesem Plakat? Was steckt hinter dieser ganzen Idee?
Wie fange ich an? Das Motiv mit der Uhr und der Dollarnote führt auf einen Song zurück, in dem es heißt, when there's money, there's no time, when there's time, there's no money. Also dieses eigenartige Gesetz im Kapitalismus, dass man entweder zu viel Zeit und kein Geld oder zu viel Geld und keine Zeit hat, auf eine einfache, griffige Formel gebracht. Die Who is Afraid of Frantic Capitalism Lounge ist eine Partyreihe, die ich seit 10 Jahren in Berlin mache. Zusammen mit der Künstlerin Femi Baumbach. Wir laden auf jede Lounge 10 Künstler, 10 Musiker, Bands, DJs ein. Zusammen mit uns einen Abend, der meistens sehr happening-artigen Charakter hat. Wir haben zwischen 500 und 1000 Besucher an dem Abend. Alle Künstler bekommen die gleiche Gage. Obwohl einige sehr berühmt sind, ist es okay mit denen. Andere, die eben unbekannt sind, bekommen ihr erstes Honorar dadurch. Der Eintritt ist meistens frei oder sehr niedrig. Und wir versuchen aus allen Genres, die uns gefallen, Leute einzuladen. Also genreübergreifend Künstler zusammenzubringen. Dieser eigenartige Titel der Veranstaltung rührt daher, wir haben die erste 1999 gemacht. Und damals gab es gerade Bestrebungen der Industrie mit der, ich will mal sagen, Berliner Subkultur zusammenarbeiten. Da gab es ein Festival, das Beta-Festival. Da sollten Clubs und Partyveranstalter Partnerschaften mit Companies, mit Marken eingehen. Wir wurden auch gefragt und wir haben dann diese Partyreihe ins Leben gerufen, im Grunde um das zu thematisieren. Die Unterschrift auf jedem unserer Party ist dann auch immer Capitalism is never friendly. Also unsere Antwort ist eigentlich gleich die, dass das nicht wirklich gehen kann. Also es gibt keine wirkliche Partnerschaft zwischen Marken und Subkultur, denke ich.
Und diese Who is Afraid of a Friendly Capitalism Lounge, die gibt es immer noch, obgleich sie ihren Wohnsitz in New York haben.
Also obgleich ich meinen Wohnsitz in New York habe, bin ich doch noch ab und an unterwegs. In Berlin unterwegs. Die gibt es nicht nur in Berlin, die gab es vorletztes Jahr in Hamburg und auch schon in Athen und in der Schweiz. Letztes Jahr im November war sie in Berlin im Haus Schwarzenberg, da ist sie ja meistens. Wo und wann sie dieses Jahr stattfinden wird, steht jetzt noch in den Sternen, aber ich bin mir sicher, dass es auch da weitergeht.
Ja, Avignon, wir haben das gehört im Lauf dieses Gespräches, die Einheit von Kunst und Leben, diese zentrale Forderung der Avantgarde, zum Beispiel des Dadaismus, diese Einheit von Kunst und Leben, die trifft auch auf ihr Leben zu?
Ich hoffe doch. Also im Grunde gibt es bei fast allem, was ich mache, nicht wirklich, es gibt keinen Masterplan. Wenn ich am Ende des Jahres zurückschaue, was ist dieses Jahr passiert, war vieles von dem Anfang des Jahres noch überhaupt nicht geplant oder irgendwo auf dem Schirm. Ich stolpere einfach in Situationen hinein, daraus ergeben sich Sachen. Da lässt sich einfach auch nicht zwischen Leben und Kunst trennen.
Also Jim Avignon, auch die Kunstfigur, die wird Bestand haben?
So wie es aussieht, noch ein Weilchen. Obwohl ich mich gerne mit der Idee, dass ich in ein paar Jahren Privatier werden könnte, kokettiere, sage ich mal so. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich könnte, aber who knows? Nichts ist ja so fad, wie jetzt schon zu wissen, was in 5 Jahren passieren wird. Insofern, ja, ich liebe die Überraschung, ich lasse mich überraschen.
Zum Schluss noch, Herr Avignon, eine Musik. Was werden wir hören? Sie haben noch mehrere Titel auf Ihrer CD. Sie haben die Qual der Wahl.
Vielleicht als letztes auch ein sehr großes persönliches Lieblingsstück der Band Hermann Düne. Der Song Not on Top, in dem die Band beschreibt, dass sie sich am wohlsten fühlt, wenn sie not on top ist und dass man bitte keine falschen Erwartungshaltungen haben soll in irgendwelche Erfolgsabsichten der Band.
H2 Kultur, Doppelkopf heute am Tisch mit dem Popkünstler Jim Avignon. Herr Avignon, merci.
Dankeschön.
I feel a little strange. Feels like I'll never get my shirt together. 27 and I'm fucked. Well, it's 10 years from teenage, and that's a freaking lot. I think I'm getting old, and I thought I'd never say that I would never mind. And it changed my life some 15 years ago. I thought that my little sister.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.